Guten Morgen. Heute Morgen seid ihr hier, bist du hier, weil du eine Entscheidung getroffen hast, zu kommen. Und alle Entscheidungen, die du gefallen hast in der Vergangenheit, beruhten auf Informationen, die dir zugänglich waren. Und manche Menschen glauben, sie seien sehr autonom und unabhängig und entscheiden so, wie sie meinen. Aber ihr glaubt gar nicht, wie viel von dem, was wir hören und was uns begegnet, wir Entscheidungen daraufhin treffen. Das gilt im Natürlichen, wie auch im Geistlichen. Du könntest sich manchmal so vorstellen, wie viel einfacher wäre es um vieles in unserem Leben, wenn die Propheten so da wären, wie sie uns die vorstellen, die uns Verantwortung und Entscheidung abnehmen. Und dann nicht sagen, hier ist ein Angebot Gottes und du so recht gar nicht weißt, wie kann ich dann mit dieser Prophetie so in die Praxis gehen oder welche Entscheidungen habe ich denn leider Gottes auch noch dazu tun. Viel einfacher wäre es doch, die Propheten kommen aus der Gegenwart Gottes und sagen uns, das ist die Aussicht, die Gott mit euch hat und mit dir hat. Das und das kannst du erwarten, das und das hast du zu tun und dann gehst du und dann bist du immer nur so in der sicheren Seite. Aber das ist nicht prophetischer Auftrag. Propheten teilen das mit, was Gott ihnen aufträgt, auszusprechen. Und nicht mehr und nicht weniger. Und die Verantwortung obliegt nicht den Propheten, sondern denen, die die Botschaft des Propheten betrifft. Viele versuchen, prophetische Botschaft in Verbindung zu bringen mit den Propheten und sagen dann, da ist doch gesagt worden und was ist daraus geworden? Und schon stellt man Rückschlüsse und sagt, dann hat der Prophet es wohl übertrieben, nicht richtig formuliert, was auch immer. Das hat damit nichts zu tun. In dem Augenblick, wo prophetische Verantwortung bedeutet, nur das mitzuteilen, was Gott aufträgt, auszusprechen. Aber was daraus wird, ist nicht die Verantwortung des Propheten. Ein Prophet bringt deine Prophetie nicht in die Wirklichkeit. Du wirst sagen, na gut, das kannst du ja alles so schön erzählen hier. Das mag ja alles so im neutestamentlichen Kontext seine Richtigkeit haben. Aber damals, das war ganz anders da. Wenn Mose, 5. Mose sagt ganz am Ende, zu dem Ende des Mose, Mose war der demütigste Mensch, der gefunden ward auf Erden und der größte Prophet. Und dieser Prophet lebte in der Gegenwart Gottes und Gott sprach mit ihm und dann teilte er dem Volk mit, was Gottes Absicht war zu tun. Und dieser Prophet kommt aus der Gegenwart Gottes. Und jetzt gehen wir in den Bibeltext hinein, um heute Morgen einige Dinge klar zu machen, damit du verstehst, auch für dein eigenes Leben, warum du dort angekommen bist im Augenblick, wo du bist, in der Erwartung Gott gegenüber, in der Vorstellung, was Gott vielleicht mit dir hat schon erreichen können oder wollen. Und irgendwie stellst du dir die Frage, sag mal, wieso bin ich da nicht so recht vom Fleck gekommen? Was ist da los? Sag ich dir, es beruht aufgrund von Entscheidungen, die du zu treffen hast und die ein Prophet oder Gott in keinster Weise dir abnimmt. Das Geschehen beginnt, und manche von euch werden das vertraut sein mit dem Geschehen selber, aber es geht ja heute Morgen auch um den Inhalt auszulegen und das, was ich da zu verstehe. Im 4. Mose ab Vers 13, 4. Mose 13 ab Vers 1. Der Herr sagte zu Mose, sende Leute aus, damit sie das Land Kanaan erkunden, das ich dem Volk Israel geben will. Nimm dazu aus jedem der 12 Stämme einen der führenden Männer. Gott gibt prophetisches Wort, aber er gibt nicht das vollkommene Wort. Es bleibt immer ein Stück von, dann muss ich mich wohl auch mit dran beteiligen, was Gott letztendlich damit zum Ziel haben will. Jetzt wird sich vielleicht mancher gefragt haben, und wer lang genug unterwegs ist mit dem Herrn, der weiß ja, was so auch in christlichen Kreisen, auch denen, die sagen, wir haben das voll, das Wort, und wir glauben vollständig an den Wort, und wir glauben an die Geistesgaben und alles drumherum. Aber irgendwie wird das doch unterschiedlich erlebt und gelebt. Ist euch das schon mal aufgefallen? Da gibt es so unterschiedliche Ansichten und Meinungen, auch zur Gabe der Prophetie und der Heilung, wo du manchmal das Gefühl hast, gegensätzlicher könnte das doch gar nicht zum Tragen kommen. Warum ist das so? Gib dir die Antwort drauf. Und jetzt kommt die Größe Gottes am Anfang. Nimm 12 führende Männer, Leiterpersönlichkeiten. Ich bleibe dabei, das Wort Gottes ist weltweit das gleiche Angebot. Nur wir erleben unterschiedliche Erfahrungen Gottes aufgrund seines Wortes. Das liegt nach Einstellung und der Haltung derer, die das Wort im Angebot nehmen und wie sie es nehmen und wie sie es umsetzen. So kommen die Dinge zustande. Und Gott sagt, 12 führende Männer, das waren Leiterpersönlichkeiten. Es gibt Menschen, die streben sehr nach Leiterschaft und Verantwortung. Sage ich immer, weißt du auch um deine Verantwortlichkeit, die du dann hast? Manche hängen an den Lippen von sogenannten bekannten führenden Persönlichkeiten. Das ist ein großer Fehler. Du musst an dem Wort Gottes dich halten und nicht an den Lippen von Persönlichkeiten. Und jetzt heißt es Vers 3, Mose folgte dem Befehl des Herrn. Er wählte 12 Männer aus, lauter Sippenälteste, und schickte sie von der Wüste Paran aus ins Land Kanaan. Der Prophet bekommt von Gott gesagt, tu das oder teile mit. Da sagt der Prophet aber nicht, aber Herr, das ist ja ein bisschen so, ja, so ganz, ich hätte noch ein bisschen mehr Informationen. Es gibt Menschen, die bekommen ein prophetisches Wort und dann sagen sie, hast du noch mehr dazu zu sagen? Und Mose kannte die Arbeits- und Vorgehensweise seines Gottes prophetisch. Gott sagt immer so viel, wie es ausreicht im Moment, damit du anfangen kannst. Das, was du hörst, reicht aus Gottes Sicht immer aus, damit du gehen kannst. Und deswegen sagt er Mose, das sagst du jetzt diesen und so handelst du jetzt. Und Mose fragte nicht lange, und was dann und wie wird das werden und was werden die, sondern er wusste, das reicht. Und jetzt nahm er diese 12 führenden Persönlichkeiten und sie zogen aus mit einem klaren Auftrag. Gott macht immer zwei Teile einer Prophetie. Das ist sein Anteil, sein Wurf, seine Sichtweise dessen, was du erwarten kannst. Und dann sagt er auch, was auch du deine Verantwortlichkeit mit ist. In jeder Prophetie ist auch ein Stück Eigenverantwortlichkeit mit hineingebunden, die du darüber befinden und entscheiden musst. Nicht alles diktiert Gott dir so, sozusagen, dass du gar nicht mehr nachdenken musst, keine Entscheidung, sondern du läufst nur so dem Wort. Nein, es ist immer ein Anteil drin, wo er sagt, das ist die Absicht, das ist die Zusicht und dann hast du einen Anteil. Und jetzt bekommen diese 12 einen klaren Auftrag. Da heißt es, seht euch Land und Leute genau an, erkundet, wie viele Menschen dort wohnen und wie stark sie sind. Achtet darauf, ob ihre Städte befestigt sind oder nicht. Seht, ob ihr Land fruchtbar ist oder ob es dort Wälder gibt. Habt keine Angst und bringt Proben von den Früchten des Landes mit. Es war gerade die Jahreszeit, in der die ersten Trauben reif werden. Mose muss ihnen mitteilen, was Gott ihm sagt, wie sie und was sie zu beobachten und was sie zu schauen haben. Aber Mose, was bist du für ein Prophet? Von dir als Prophet erwarte ich doch, dass du nicht zu jemandem sagst, schaut mal nach, wie es denn dort aussieht, sondern dass du aus dem heiligen Zelt kommst, aus der Gegenwart Gottes als Prophet und sagst, und schau, und sagst denen, wie es dort aussieht. Gleich die Karte und gleich ein und genau. Merkt ihr, wie Gott ist? Der große Prophet Mose. Und ich sage dir Folgendes. Was wir heute im neutestamentlichen Kontext prophetisch erleben, ist nichts anderes, als wie im Alten Testament auch gewirkt wurde. So wie Gott befähigt und bewirkt hat, so ist es auch heute zu verstehen. Deswegen verstehe ich manche Enttäuschungen nicht in Verbindung mit prophetischen Wirken in unserer heutigen Zeit. Man muss hineingehen in das Wort. Ich gestehe aber zu, die ersten Jahre meines Gehens in der prophetischen Berufung hatte ich auch so arge Probleme. Bis ich mir irgendwann mal sagte, da kann irgendwas nicht stimmen. Lies doch mal die Schrift, gerade im Alten Testament, wie ist Gott mit seinen Propheten vorgegangen? Und als ich da anfing, aus dieser Perspektive zu lesen, da war ich ganz entspannt. Für mich selber und für viele andere. Und ich wurde gnädiger zu mir selber und zu anderen. Glaubt mir das. Mose kam nicht und sah die große Schau des Landes. Sondern er sagte hier, was sagt Gott? Guck nach, entscheide dich. Verantwortlich bist du, was du daraus machst, was dann sichtbar wird und wie du darüber entscheidest. Und dann kommt Vers 25. Nach 40 Tagen hatten die 12 ihre Erkundung abgeschlossen und kehrten zu Mose und Aaron und der ganzen Gemeinde Israel nach Kadesh in der Wüste Paran zurück. Sie erzählten, was sie gesehen hatten und zeigten die mitgebrachten Früchte vor. Es gibt Dienstgaben des Geistes, der Prophetie und der Heilung. Und sie bringen Früchte hervor. Aber sie bringen auch gewisse Auseinandersetzungen hervor, das gestehe ich ja ein. Die 12 Kundschafter brachten Früchte mit. Und jetzt beginnt was ganz Entscheidendes. Das Angebot und die Ausgangslage war für alle gleich. Es gibt Männer und Frauen, die besuchen Gottesdienste der Prophetie und der Heilung. Und dann gehen sie nach draußen. Und der du möglicherweise teilgenommen hast, hörst, wie sie darüber sprechen. Und dann wunderst du dich vielleicht und sagst, war das eine Parallelveranstaltung. Ich habe das ganz anders in Erinnerung. Ich habe es ganz anders erlebt. Bei mir ist ein ganz anderer Eindruck hinterlassen worden. Siehst du, wie gefährlich das ist, wenn du jemanden fragst, sag doch mal, wie war es denn? Eine Objektivität wirst du nie erwarten können. Du musst dir ein eigenes Bild machen. Du musst selber gehen. Aber in diesem Fall war was Entscheidendes. Gott hat sich vorbehalten, diese führenden Persönlichkeiten einen Eindruck sich machen zu lassen. Und dann kamen sie zurück. Und jetzt kommt wieder etwas von Führungs- und Leitungsverantwortlichkeit. Das Volk selber hatte keine Möglichkeit, sich selbst ein Bild zu machen. Es musste denen vertrauen, die sagten, wir können darüber objektiv und sauber urteilen. Und die mitgebrachten Früchte waren da. Das hätte doch jetzt ausgereicht anhand, und die waren bestimmt lecker und wie auch immer wunderbar anzusehen. Wenn man die Früchte der Prophetie und der Heilung schaut, lohnt es sich allemal, in der Prophetie und der Heilung zu gehen. Aber es gibt genügend, die auch sagen, oh, da müssen wir aufpassen, was schon alles prophezeit worden. Und wie es mit Kranken gebetet wurde. Und dann ging es ihnen vielleicht noch schlechter als vorher. Und bla bla bla. Und schon beginnen die Dinge nicht zu wirken. In meiner Bibel steht nicht, prophezeie nur, wenn Gewissheit besteht, dass jede Prophetie in Erfüllung geht. Steht da nicht. Da steht prophezeit. In meiner Bibel steht auch nicht, bete nur mit einem Kranken, wenn Gewissheit besteht, dass er gesund wird. Steht da nicht. Da steht, bete mit einem Kranken. In meiner Bibel steht auch nicht, evangelisiere nur, wenn du ganz sicher bist, dass du danach auch die Stadt erreicht hast. Steht da nicht. Da steht, evangelisiere. Wir müssen die Dinge tun, wie uns das Wort es sagt. Nicht mehr und nicht weniger verlangt Gott von uns. Und alles andere kommt dazu. Und es lässt sich im Detail so oft gar nicht nachvollziehen und begründen und erklären, warum die Dinge dann so wurden, wie sie danach aussehen oder aussehen. Und jetzt sind diese 12 Kundschafter zurück. Beachte Folgendes. Alle 12 erleben und sehen das Gleiche. Dann sollte man doch davon ausgehen, dass alle 12 das gleiche Ergebnis mitteilen. Sozusagen eines Geistes, eines Sinnes sind. Müsste doch logisch sein. Wie kann man das Gleiche sehen? Das Gleiche erleben? Kann man doch nur zum gleichen Ergebnis kommen, oder? Wie kann man das Wort Gottes haben? Durchaus ein Kind Gottes zu sein? Das Wort Gottes ernst zu nehmen? Und wenn es um die Gaben des Heiligen Geistes geht, von Prophetie und Heilung, dann hat man eine ganz andere Sicht und Aussage dazu, als so manche andere Christ. Wie kommt das? Will ich dir sagen, weil das Wort das sagt. Sie berichteten Mose. Mose sagte nicht, ich bin Prophet, ich weiß Bescheid. Ich bestätige bestenfalls, was ihr sagt. Ich habe das ja schon gesehen. Wenn ich ein Prophet, der muss sehen, ja? Warum mussten sie Mose berichten? Weil Gott es dem Mose nicht gezeigt hat. Propheten können nur das, und das war ja auch so, wie du die Tage das hier erwähnt hast, Propheten können nur dann gehen und dienen und sprechen, wenn Gott es ihnen etwas zeigt. Und wenn Gott sie nicht inspiriert und ihnen das nicht zeigt, dann können sie nichts zeigen und sagen, wie soll es denn gehen? 1975 oder 74 mag es gewesen sein, ein Jahr vor ihrem Tod, war Catherine Kuhlman auf der Weltpfingstkonferenz in Jerusalem. Und sie war ja ausgeprägt im Heilungsdienst und konnte in ihren Poren und sonst in den Saal hineinrufen und sagte, du hast das und hat die Heilung proklamiert. Und das geschah dann auch so. Und jetzt war sie aufgrund dessen ihrer Berufung des Heilungsdienstes dort als Sprecherin vorgesehen, aber hat auch das Podium gehabt. Und jetzt fängt sie an, und man muss sich vorstellen, Weltpfingstkonferenz, das ist ja jetzt keine evangelistische Veranstaltung, wo die da sind, so gut wie wir gar nichts von der Bibel kennen und für die alles Neues. Es waren ja alles die sozusagen, die Studierten und Zertifizierten und so weiter. Und die wollten aber jetzt hören, du hast das an Beschwerden und das, was auch immer. Und dann fing sie an, ich sag's jetzt mal, zu lehren, zu verkündigen. Vom ersten Buch Mose bis fast zum Buch der Offenbarung. Und die ersten wichtigen Persönlichkeiten, ich weiß gar nicht, woher das mal so kommt, dass vorne so ein VIP-Bereich gibt. Heute Morgen fiel mir so ein in Gedanken, ich muss das mal irgendwann wieder erwähnen. Ich bin ja so ein bisschen, meine Frau sagt manchmal zu mir, Amando, du musst aufpassen, wie du es formulierst. Kein Wunder, dass du dich überall eingeladen wirst. Oder nicht. Ich sage, aber ich kann nicht anders, wie es in meinem Herzen ist. Ich sage mal, die blutflüssige Frau, die hätte keinen Zugang zu Jesus gefunden, weil sie wäre gar nicht in den VIP-Bereich gekommen. Und dann fing sie an zu lehren, zu verkündigen und die ersten wurden schon unruhig und verließen den Saal vorne. Und später hat man zu ihr gesagt, und dann irgendwann begannen die Heilungen. Sagt sie, du hast und so. Und dann hat man zu ihr gesagt, Catherine, Du musst auch einer Weltpfingstkonferenz, wo als die große Überzahl studierte Theologen sind, genau wissen, worüber das wo steht. Denen musst du nichts erzählen. Du solltest sagen, du hast Krankheit so. Das haben wir von dir erwartet, nicht die Auslehre oder die Lehre. Da sagt sie Folgendes, und das ist das Entscheidende, wenn du das verstehst, wie das funktioniert. Sie sagt, wenn der Heilige Geist nicht anfängt, mich in die Salbung der Heilung zu führen, dann kann ich doch nichts tun. Und so ist das mit den Propheten des Herrn. Allein, dass die Erwartung in dir ist, oder in einer Gemeinde oder in einer Bewegung, oder auch im Herzen des Prophetischen, dessen, der prophetisch geht, ist der Wunsch groß, prophetisch zu reden. Aber du kannst es nicht erzeugen, wenn der Heilige Geist der Prophetie und der Heilung nicht anfängt, mit dir zu gehen. So laufen die Dinge. Und Mose wusste nicht, was die Kundschafter vorfinden würden und wie es dort aussieht. Warum? Nicht, weil seine Salbung in Frage zu stellen ist der Prophetie, sondern weil Gott es ihm nicht gezeigt hat. So einfach ist das. Das zeigt uns auch Folgendes. Du kannst noch so viel mit Gott erleben, so viel Schau Gottes erhalten, du bekommst nicht die gesamte Schau. Zum einen Mal gibt es Offenbarungen, die kommen dir, die werden dir so gegeben, ich sag's jetzt mal. Und dann wirst du mühevoll aus der Realität des Lebens Rückschlüsse zu ziehen und zur Entscheidung zu kommen, weil du sagst, ich sehe das im Natürlichen. Auch das natürliche Reden oder das Erlebte, was wir im Leben erleben, kann auch ein Reden Gottes sein. Vielleicht denkst du immer, da muss ein Engel des Herrn kommen, aber vielleicht ist eine Person, die auf zwei Beinen kommt, ein Reden Gottes zu dir und du sagst, so würde Gott nicht mit mir reden, aber er sagt, das ist mein Weg, so mit dir zu reden. Das Reden Gottes ist vielfältig. Und dieser Mose wusste nicht, was sie sehen würden. Und jetzt, wir haben das Land durchzogen, in das du uns geschickt hast, und wir haben alles genau angesehen. Es ist wirklich ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Sieh hier seine Früchte. Und in diesem Augenblick hätte das Volk sagen müssen, es reicht, wunderbar, mehr brauchen wir nicht, wir sind motiviert. Wir brechen auf, pack die Zelte, wir wollen dort hinein. Das eine ist, nach den Gaben des Geistes sich auszustrecken, der Prophetie und der Heilung. Und dann aber auch zu wissen, das bedeutet aber auch Herausforderungen und Auseinandersetzung. Du musst wissen, worauf du dich einlässt, wenn du willst, dass Gott sich auf dich einlässt. Ich sage immer, 50% der Gebete erhört Gott nicht, weil er genau weiß, wenn ich das so erhören würde, wie du betest, dann wirst du nur noch schreien, ich habe Stress, ich will nicht. Der weiß schon genau. Das eine ist das, was du möchtest. Und das andere, was denn wirklich geschieht. Nur wenige sind darauf vorbereitet, im Geist darauf eingestellt zu sein. Zu erwarten, ist das eine. Aber wenn Gott denn in seiner Art, nicht wie du dir das vorstellst, du das gerne haben möchtest, in deiner Art arbeitet, dann gibt es ein großes Erschrecken. Nur wenige sind darauf vorbereitet, obwohl viele das wünschen, aber nur wenige sind in ihrem Herzen darauf vorbereitet, dann auch so einzugehen, wie Gott es tut. Und deswegen haben wir die Dinge, wie sie sind. Es liegt nicht an mangelndes Gebet, an fehlender Hingabe. Ich sage, wir haben Erweckung. Sagst du, wo ist die? Ich sage dir Folgendes, wo die ist. Wir haben erweckte Männer und Frauen Gottes in diesem Lande. Aber wir haben, und das sind unsere Fackelträger. Nur weißt du, was wir haben? Wir haben mehr Bedenkenträger als Fackelträger. Und deswegen haben wir, was wir haben. So sind die Dinge. Und jetzt geht es weiter. Aber, jetzt kommt aber die Leute. Kennst du dich, ne? Du nimmst keine Rücksicht auf Menschen. Menschenfurcht kennst du nicht. Aber die Leute. Wisst ihr, was aber ist? Aber ist die Sprache des Feindes. Ach Bruder, das war ja so gut. Aber was ich da nochmal zu sagen möchte. Dann weiß ich schon. Geht mal lang. Aber ist die Sprache des Feindes. Woher komme ich damit? Die erste Prophetie, die je gesprochen wurde, wurde im Garten Eden gesprochen. Gott sagt zu Adam und Eva und beiden oder einen von allen Früchten der Bäume dürft ihr essen, aber nicht vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Geschieht dies, und jetzt kommt hierzu, der zweite Teil der Prophetie, werdet ihr des Todes sterben. Hast du dir schon mal diese Bibelstelle vorgestellt im Garten Eden, wo es kein Tod gab, kein Verderben, kein Leid? Der erste Teil der Prophetie war klar und schlüssig. Von der Frucht eines Baumes zu essen, das war geläufig für sie. Das war täglich Brot, um das mal so zu sagen. Aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen zu essen und dann zu sterben, das war fremd. Weißt du, was Prophetie auch bedeutet? Prophetie kann Elemente in der Aussage enthalten, von denen du dir ein großes Fragezeichen hinterlässt und fragst, welche Bedeutung mag das haben? Und viele fangen an mit der Fragestellung, welche Bedeutung hat denn der Teil der Prophetie, der mir so unklar erscheint. Mit dem Teil musst du nicht arbeiten. Ist der Zeitpunkt, wird das dir klar. Und jetzt sprach Gott, wo war eigentlich der Baum die ganze Zeit über? Man muss auch, ist der nun nachgepflanzt worden? Wo war der Baum eigentlich vorher? Die haben doch von allen Früchten des Bäumes gegessen. Da war doch kein Verbot. Ich will dir Folgendes sagen, der Baum war immer da. Und sie haben auch von der Frucht dieses Baumes gegessen, bevor Gott zu ihnen sprach. Die Verantwortlichkeit beginnt immer mehr zu werden in unserem Leben, wenn Gott zu uns gesprochen hat. Wenn Gott uns herausgefordert hat. Dann sind wir in Verantwortung genommen. Vorher war der Baum auch da und sie haben davon gegessen. Und es hatte keine Auswirkung. Warum? Weil Gott noch nicht gesprochen hat. Aber wenn Gott angefangen hat, in deinem Leben zu sprechen, dann hat das, was dann kommt daraus und wie du dich darauf einstellst und verhältst, hat Folgen. So laufen die Dinge. Und jetzt aßen sie. Und warum aßen sie? Weil was? Sie sich zwar dachten, gut, überlegen wir uns mal. Nein, der Feind kam und sagte, aber soll das wirklich richtig sein, dass ihr des Todes sterben werdet? Mitnichten. Ihr werdet mindestens so schlau wie Gott, wenn ihr ein bisschen besser. Aber, ich sage immer, aber ist die Sprache des Feindes. Aber Bruder, weißt du, Prophetie, weißt du auch, wie viele Hoffnungen in der Prophetie ausgesprochen wurden und die Menschen dann enttäuscht waren, weil es nicht wurde? Das ist richtig. Ich kann auch sagen, warum das so ist. Ich kann auch sagen, warum Prophetie in Erfüllung gehen und andere will die Prophetie nicht, obwohl der Herr für alle gleich gegenwärtig war. Das ist alles biblisch belegen. Du musst auch aufpassen, wem du dein Ohr schenkst. Ich komme da nochmal zu, direkt im Verlauf dieses Geschehens. So wie du hinhörst, hast du in der Vergangenheit entschieden, in deinem Glauben, in deiner Hoffnung, in deiner Erwartung. Es beruht auf Entscheidung der Vergangenheit, wo du heute geistig stehst. Und dann heißt es, aber die Leute, die dort wohnen, sind stark und ihre Städte sind groß und gut befestigt. Und dann haben wir auch noch die Amalekiter gesehen. Im Südland wohnen die Amalekiter, im Bergland die Hittiter, Jebusiter und Amoriter und in der Jordanebene die Kanaaniter. Um es kurz zu formulieren, egal wie wir uns bewegt haben, wir waren nur von Feindschaft umgeben. Jetzt hast du dir natürlich schon längst die Frage gestellt, wie kann das angehen? Wenn das Land so voller Feindschaft ist und Feinde, wie kann man sich dort 40 Tage und 40 Nächte aufhalten und unbehelligt und gesund wieder rauskommen? Hast du die Frage schon mal gestellt? Das würde ich dir sagen. In dem Augenblick, wo Gott so zu ihnen sprach, ich habe einen Auftrag, und in diesen Auftrag sollte ihr erfüllen. Und sie betraten dieses Land und sie hatten nicht so Sicherheit und weil sie auch ein bisschen menschliche Furcht und das ist ja auch alles begründbar und so weiter, nicht so mit einem Fuß in ihrer ach so sicheren Heimat und mit einem Fuß sozusagen im Feindesland und was sie so gucken konnten, das haben sie dann gesehen und wenn es brenzlig geworden wäre, wären sie schnell wieder nach Hause gesprungen und dann wären sie Sicherheit gewesen. Die waren 40 Tage und 40 Nächte durch dieses Land durchzogen. Aber die Feinde waren doch da. Aber wo waren die Feinde in der Zeit, wo sie da waren? Die Feinde waren da. Aber warum konnten die Feinde sie nicht habhaft werden? Die Antwort gebe ich dir noch. Weil sie in der Schrift steht. Und mit dieser Antwort, die dann aus der Schrift kommt, verbinde ich an dich appellieren. Eine große Hoffnung für die Zeit, in der wir leben. Ich habe eine Antwort darauf. Verstehe um die Furcht. Auch mir geht es manchmal um die Nachdenklichkeit, der ich ein politischer Mensch bin. Was sich so tut und was die Dinge sind. Aber ich habe eine andere Botschaft der Klarheit und der Überzeugung, weil ich verstehe, wie Gott mit seinen Kindern geht. Und jetzt hört das Volk, was diese 12 führenden Persönlichkeiten, denen sie vertrauen, die Leiter sind, die man ja sagt, eine Vorausvertrauensvorschuss gibt. Die erzählen und jetzt kommt das Volk in die Reaktion. Gott kommt und legt sein Wort vor jedem. Und darauf gibt es eine Reaktion. Und diese Reaktion entscheidet darüber, was später daraus wird, obwohl Gott für alle gleich das Angebot hat. Deine Reaktion auf ein Reden Gottes entscheidet darüber, was in der Vergangenheit war und hat darüber entschieden und wird damit Zukunft mitentscheiden. Deine Reaktion. Und das Angebot ist für alle gleich. Und jetzt heißt das, Das Volk war aufgebracht gegen Mose. Kann man aufgebracht sein, wenn Gott anfängt zu wirken in Versammlungen und Gemeinschaften, wenn Menschen, wie auch immer, unter den Manifestationen und der Kraft des Heiligen Geistes kommen, sagt man, es kann nur der Dämon sein, es kann Teufel sein, ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Und man ist beunruhigt und aufgeregt. Warum geschieht so manchmal so diese Fragestellung, wenn Gott in seiner Übernatürlichkeit wirkt und man ist erstaunt oder man hat gewisse Zweifel und Fragen? Warum kommt das auf im Volk Gottes? Und ich sage immer, was draußen der Feind macht, interessiert mich gar nicht. Sondern ich habe Sorge um das Volk Gottes und die Dinge, die im Volk Gottes nicht so laufen, wie das Wort uns es sagt. Der Feind interessiert mich gar nicht, mit dem habe ich nichts zu tun. Was habe ich mit dem Feind zu tun? Ich habe Sorge um das Volk Gottes, deswegen sind meine Verkündigungen immer auf das Volk Gottes gerichtet. Nicht hingerichtet, versteht ihr richtig, ausgesprochen und nicht auf den Feind drauf. Viele kämpfen gegen den Feind nach draußen und wissen gar nicht, dass sie den Feind im Innern schon längst haben und ringen müssen. Die große Gefahr. Warum war das Volk aufgebracht? Es entschied nach seiner Herzenseinstellung. Du hörst, und so wie du tief in deinem Herzen ein Gott Beziehung und Vertrauen hast, so entscheidest du. Und jetzt heißt es nämlich, aber Kaleb beruhigt die Leute und rief, wir können das Land sehr wohl erobern, wir sind stark genug. Was ist denn das? Josua und Kaleb waren unter diesen 12. 10 sagten, da ist nichts zu holen. Da gehen wir vergeblich unterwegs. Da können wir gleich einpacken. Am besten wir bleiben, wo wir sind. Und 2 sagten, wir schaffen es. Wie kommt das? Wie ist das möglich? Haben die anderen 10 was anderes gesehen und die anderen 2 haben mir die Augen verbunden oder haben sich da über einen Baum gelegt und haben gewartet? Die 2 sahen das Gleiche wie die 10 auch. Und die sagten nicht, das, was die erzählen, haben wir nicht gesehen. Das stimmt so nicht. Nein, nein. Ja, ja, sagten die, das ist wahr. Dieser Bericht ist in Ordnung. Aber wir können. Und dann heißt es, doch die anderen Kundschafter sagten, wir können es nicht. Das Volk im Land ist viel stärker als wir. Und jetzt haben wir ein Problem. Das ist ein geistiges Problem, warum das im Volke Gottes so aussieht, wie es aussieht, weltweit. Wir haben ein sich gegenüberstehendes Sichtweisen oder Erwartung, oder? Ich sage es, kommt auch von der Schrift her. Herzenseinstellung. Ja, kann ja wohl so sein, aber nee, wenn ich bedenke, wenn ich in Prophetie und Heilung mich darauf einlasse, wenn eine Erwartung erweckt und dann kommt das nicht so rüber und so weiter, sind die Leute enttäuscht. Ich mache lieber so, was so alle irgendwie so einlude. Und dann wundert man sich, warum die Dinge nicht weitergehen und die Dinge nicht von der Herrlichkeit Gottes gesendet werden, weil man in der Einstellung entscheidet, ich will es nicht so, sondern ich will es so. Und jetzt war das Volk aufgebracht. Du wirst immer nicht drumherum kommen, etwas zu erfahren, zu hören, zu erleben und dann beginnt ein Innerstes zu arbeiten. Was tue ich jetzt? Was willst du mit Gott haben? Darüber befindest du. Die vielen unterschiedlichen Angebote und Äußerungen, denen wirst du nicht immer aus dem Weg gehen können. Und dann musst du sagen, was ist es, was ich will und nicht, was andere mir vorkommen. Und sagen, dass es dann so wäre. Sie erzählt den Israeliten schreckliche Dinge über das Land, das sie erkundet hatten. In diesem Land kann man nicht leben. Es verschlingt seine Bewohner, sagten sie. Alle Männer, die wir gesehen haben, sind riesengroß. Besonders die Nachkommen Anaks. Wir kamen uns ihnen gegenüber wie Heuschrecken vor. Und genauso winzig müssen ihnen vorgekommen sein. Ja, das kann so sein. Dass man sich wo vorkommt, als sei man so klein, so schwach, so machtlos, so kraftlos, so glaubenslos, so ohne Gebetserhörung, ohne das. Ja, ja. Man kann sich manchmal fühlen. Man kann meinen, angesichts des Zustandes, in dem man lebt, dem man gefordert, herausgefordert ist, kann man von vornherein einpacken. Keine Chance, gegen den Riesen und gegen die Feinde anzutreten. Solche Gefühle kann es geben. Und sie hatten recht. Die waren ja da. Und dann heißt es aber weiter, 4. Mose 14, Vers 4. Schon gaben einige Parole aus. Wir wählen einen neuen Anführer, was? Und gehen zurück nach Ägypten. Das gibt ja so, ich weiß ja, ich werde auch langsam älter. Und gelegentlich denke ich so zurück, so 20 Jahre mal zurück, so aus den Anfängen des Dienstes. Und da kommt schon mal das Gefühl aufkommen. Also, da erschien mir vieles viel herrlicher, viel leichter, viel gewaltiger, viel mehr und so. Ja, ja. Ihr wisst ja, umso länger die Vergangenheit hinter uns liegt, umso verklärter wird sie. Ach, war das doch früher so eine Gemeinde schön, eine Gemeinde. Ach, aber heute ist ja alles nicht mehr so. Ja, ja. Das alte Ägypten. Sei froh, dass Gott mich nicht immer zurückversetzt in deine alte, ach so gute Zeit. Dann wirst du so schnell aufschreien und sagst, bring mich doch raus aus meinem Ägypten. Ihr wisst ja, was ich lieben gerne sage. Wer von alten Zeiten träumt, wird bessere nie erleben. Du musst nach vorne blicken. Du hast Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht. Die liegen, wer weiß, wie lange zurück. Und dann glaubst du, da ging es dir um einiges leichter im Glauben. Da war das irgendwie viel erfolgreicher. Du brauchst kaum den Mund geöffnet, da hattest du schon. Und der Herr hat geredet. Nein, nein, da hast du genauso gekämpft. Genauso angespannt warst du, wie du heute bist. Nur die Herausforderung einer anderen Art. Aber dein altes Ägypten wünscht dir das nicht wieder her, was damals mal so gut erschien. Und sie sagten, lass uns zurückgehen. Mein gut, dass Gott nicht immer darauf eingeht, auf unseren sogenannten Herzenswunsch, ja? Das hat schon seine Bewandtnis, warum Gott nicht immer so reagiert, wie du meinst, dass es vom Herzen gut wäre, dass er reagieren sollte. Der weiß schon, warum er das macht. Da warfen sich Mose und Aaron von den versammelten Israeliten auf die Erde. Josua und Kaleb aber, die zusammen mit den anderen das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sagten zu der ganzen Gemeinde Israel, das Land, das wir erkundet haben, ist ein sehr gutes Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen und es uns geben. Seht doch her, was für einen Gewinn das hat, wenn wir so auf Gott vertrauen, auf Gott bauen, dann werden wir diese Früchte haben. Wenn wir in den Gaben des Geistes gehen, dann werden wir das in Frucht haben, wonach wir uns sehnen. Seht her, haben sie gesagt. Und dann sagen die beiden nicht, und jetzt höre genau zu. Sie sagen nicht, wenn wir gut sind, wenn wir stark sind, wenn wir es richtig machen, dann werden wir oben aufbleiben. Sie sagen, wenn der Herr uns gut ist, wird er uns in dieses Land hineinbringen. Er ist es, der zurüstet, ausrüstet, befähigt, der es in die Lage versetzt, dass du das erlangte Land erreichst. Es geht hier um eine Verheißung Gottes für dein Leben. Was auch immer dein Land ist, der Verheißung und der Erwartung, dass du möglicherweise hast dich genähert. Aber dieses verheißene Land, was auch immer das in deinem Leben sein mag, hast du nicht erlangt, weil auf dem Weg dorthin nicht verstanden hast, dass es auch Riesen gibt, dass es auch Auseinandersetzungen gibt, dass es auch Rückschläge gibt. Aber du musst eins vor Augen halten. Willst du in die Verheißung Gottes, die er dir mal zugesagt hat, von dem du erwartet hast, willst du in dieses Land oder willst du es nicht? Aber auf dem Weg dorthin wird es ohne den Kampf nicht gehen. Aber wenn er gesprochen hat, wenn er es dir zugesagt hat, dass dein Anliegen vor Gott, in welcher Weise du aus vor Gott trägst oder was dein persönliches Anliegen ist oder das für Dritte, das verheißene Land, wenn du es noch nicht hast, weil du durch das, was du dann auch dazu hörtest, entmutigt wurdest. Ja, manches braucht seine Zeit, bevor das ins Leben kommt. Vielleicht hast du gebetet und hat jemand gesagt, weißt du, solange wie ich gläubig bin, bete ich auch schon. Und dann sagst du, der ist schon einige Jahrzehnte länger gläubig, der hat noch nichts erreicht. Und wie soll ich da was erreichen? Und schon bist du raus aus der Perspektive, dein Land zu behalten zu wollen und zu erobern. Oder du gehst zu jemandem, ich komme da noch zu diesem Punkt, der dir sagt, ich kann nicht im Augenblick alles erklären, habe nicht auf alles eine Antwort. Aber mit dir zusammen will ich glauben und zusammenstehen, dass das, was du erwartest von Gott, in die Realität kommt. Wir stehen zusammen und wir kämpfen das durch. Das sind Entscheidungen, die du triffst. Und jetzt heißt es weiter. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Nicht gegen Mose. Gegen Gott. Wisst ihr, was ich glaube? Ich rede nicht die Erlösungsfähigkeit oder das Erlöstsein. Das ist nicht. Die Schrift sagt sogar, man kann Werke auf Erden erlangen, und mit Ach und Krach rettet man seine Seele und die Werke werden verbrennen. Also vieles von dem, was wir sagen, da hat aber einer was geleistet. Das ist aber im Reich, aber wird ja im Reich Gott gebaut und so. Ja, ja, kann Gott sagen, nur die Seele kommt noch in den Himmel. Das Werk wird gar nicht mehr gewertet. Also da würde ich mir nichts drauf geben. Lehnt euch nicht gegen ihn auf. Ich glaube, dass man sich gegen den Heiligen Geist und den Gaben des Heiligen Geistes auflehnen kann, auch wenn man gläubig ist. Ich glaube, dass eine Einstellung da entscheidend ist. Man kann sich gegen Gott stellen. Man ist ein Gotteskind. Aber man kann sich trotzdem gegen Gottes Gaben stellen, indem man sagt, nee, das ist nicht gut. Das ist zu viel Problematik. Das ist nicht. Und schon wird da, wo der Glaube in einigen aufgekommen ist an die Zusage Gottes, weggerissen. Glaubt, dass man sich bestehlen lassen kann. Du kannst auch bestohlen werden. Durch Stimmen erzeugen Stimmungen. Und sie können dir helfen, im Glauben fest zu bleiben, auf die Hoffnung dessen, was du erwartest, dass es geschieht. Aber es kann auch Stimmungen dir erzeugen, dass du den Rest von Hoffnung und Vertrauen verlierst und letztendlich das Land deiner Verheißung nicht bekommst. Aber nicht, weil Gott nicht fähig ist, sondern weil du dich entschieden hast. Gottes Absicht war, sie, die Samen und die, das Volk selber, sollten in das Land kommen. Gottes Absicht ist für alle gleich. Aber warum erreichen einige etwas und andere nie und nimmer? Es beruht auf einer Entscheidung. Hab keine Angst vor den Bewohnern des Landes. Wir werden im Handumdrehen mit ihnen fertig. Sag, wie ist denn das möglich? Sag mal, ist das denn nicht? Hat man da nicht eine gewisse Weltfremdheit? Verliert man da nicht die Bodenhaftung? Ihr müsst doch gesehen haben, was wir auch gesehen haben. Da könnt ihr doch nicht sagen, dass das am Ende gut wird. Sie sind von ihren Göttern verlassen. Aber uns steht der Herr zur Seite. Habt also keine Angst vor ihm. Was sagen Josua und Kaleb? Wir kennen unseren Gott. Die Realitäten, die wollen wir doch hier nicht aus dem Raum vertreiben. Die Realitäten des Lebens sind Realitäten des Lebens. Und dann kommt der Blick des menschlichen, des seelischen Daseins. Das schaffe ich nicht. Die Riesen, oder wenn es nur einer ist, reicht ja schon, sind zu viele, ich schaffe es nicht. Oder du sagst, ich werde es nicht schaffen. Ich sprach über die Kraft, die du brauchst. Du schaffst es nicht. Was soll dir jetzt bleiben? Aber er, der dir zur Seite steht, der schafft es in dir. Das ist es. Und das meinten Josua und Kaleb. Nicht wir, sondern wir kennen unseren Gott. Und ihn, die, vor dem ihr euch fürchtet, deren Gott ist kraftlos. Sie sind von ihren Göttern verlassen, aber uns steht der Herr zur Seite. Und wisst ihr, was da passiert war? Merkt ihr? Die Ausgangslage war gleich. Die Erkenntnis, Faktenerkenntnis war richtig. Und dann gab es eine Entscheidung des Herzens. Nicht des sichtbaren, natürlichen, sondern im Herzen trafen sie aufgrund des Gesehenen und Gehörten eine Entscheidung. Und 10 sagten, unmöglich. Und 2 sagten, trotzdem ist es möglich. Und dann, jetzt komme ich mit Vers 10 zu der Beantwortung, warum diese 12 Kundschafter das ach so, na, wie sagt man, gefährliche und todbringende und schlimme Land der Zukunft heil verließen. So heil und auf dem Weg dorthin waren sie ja noch nicht mehr so viel Gepäck, aber auf dem Weg zurück brachten sie bestimmt ordentlich was mit, also der Gang war etwas langsamer. Und keiner wurde irgendwie, also sei es nur von irgendeinem gefasst. Frage muss ich auch noch mitstellen. Wieso hat Gott nicht gleich gesagt, bring Früchte aus dem Land mit? Und warum hat er nicht gesagt, um damit das Volk eine gewisse Ermutigung erlangt und eine Perspektive sieht, bring auch noch einen Riesen mit? 12 gegen 1 muss ja wohl irgendwie klappen. Warum hat Gott nicht gesagt, damit ein Riese bezeugt, also wenn ihr euch entsprechend strategisch gut anstrengt und auch kraftvoll genug seid, dann habt ihr so die Chance nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung, dass ihr irgendwann mit auch nur mit den Riesen fertig werdet. Also ein Riesen bringt ihr auch noch mit, damit ihr seht, also wenn es dann drauf ankommt, ging es doch. Warum hat er gesagt, bringt nur die Früchte mit? Warum nicht die Riesen? Oder ein Riesen? Was will ich dir sagen? Weil Gott sagt, die Riesen sind meine Sachen. Die Herausforderungen deiner Seele und deines Lebens sind Gottes Sache. Deine Riesen sind Gottes Sache. Ihr wisst doch, als David vor Goliath stand, da hat er nicht gesagt, oh, so groß wie der ist, ich fürchte mich. Er hat gesagt, Mann, gut, dass der Kerl so groß ist, da kann ich ihn nicht verfehlen. Du brauchst eine Perspektive Gottes. Du siehst in der Perspektive Gottes. Und deswegen war es so in diesem Geschehen. Und jetzt kommt Vers 10. Aber die ganze Gemeinde wollte sich steinigen. Auch heute noch werden Männer und Frauen gesteinigt. Nicht diese Steine da des Bodens, sondern Worte können steinigen, weißt du das? Ich bin davon überzeugt, dass Gottes Berufungen in vielen Leben nicht gelebt werden können, weil Steine geworfen werden. Weil Menschen
auf ihrem Weg zur Entwicklung nicht verstanden wurden und andere sich berufen fühlten, Worte zu werfen. Und man wundert sich, warum trotz aller Gebetes und aller Fastenzeit wir etwas haben, als wenn wir nicht gefastet hätten. Ich will dir sagen, es liegt nicht an unserer Form, an unserem religiösen Verhalten, es liegt an unserem Herzen. Manchmal wird meine Frau gefragt, sag mal, wie viele Stunden verbringt dein Mann im Gebet, wenn er sich vorbereitet? Sagt sie, keine einzige Minute. Es ist drin. Nicht, dass ich nicht weiß, dass man auch beten kann und Bibel lesen sollte, ja? Auf jeden Fall. Aber ich kann auch 5 Minuten Gottesdienst doch kurz die Nachrichten gucken oder aus dem Internet rauf und runter jubeln. Aber ich bin fertig, mein Herz ist stimmig. Ich weiß um die Berufung und die Salbe, ich weiß um meinen Gott. Ich brauche nicht etwas tun, damit ich etwas bekomme, sondern es ist da, weil ich meinen Gott kenne. Und vieles wird versucht über Jahrzehnte. Wir müssen noch das und das und das tun, damit die Herrlichkeit Gottes kommt. Die Herrlichkeit Gottes ist da. Aber leider Gottes sind so viele, die sagen und Steine werfen und Argumente haben dagegen. Und Gott fängt an auszustreuen. Und dann kommen die, aber weißt du, die Probleme. Und man muss halt vorsichtig sein mit der Prophetie. Und so. Und schon wundern wir uns, warum die Dinge so bleiben, wie sie sind. Doch nicht, weil Gott nicht mehr weiß, was er zu tun hat und wie er es machen kann, sondern weil das Herz es blockiert. Das Herz blockiert. Und nicht eine Handlung. Und jetzt geht es weiter. Die Herrlichkeit. Und jetzt komme ich zu der Auslegung. Wisst ihr, als diese 12 Kundschafter, die waren nicht unterwegs in eigener Sache, die waren unterwegs im Auftrag des Herrn. Jetzt müssen wir eine Unterscheidung machen. Es gibt Menschen, die sind motiviert und wollen was für Gott bewegen. Aber es bewegt sich nicht viel von Gott her, nur sie bewegen sich und scheitern. Warum? Weil sie nicht im Auftrag Gottes unterwegs sind. Diese 12 waren auf dem ausdrücklichen Aussage Gottes unterwegs. Und jetzt kommt es. Als sie dieses Land betraten, weil Gott sagte, ich möchte, dass ihr es tut und erkundet, kam die Herrlichkeit Gottes auf ihnen und war ihr Schutz. Sie sahen zwar die Riesen, und jetzt komme ich dabei, aber die Riesen sahen sie nicht, weil die Herrlichkeit Gottes auf sie war. Und ich sage dir Folgendes, die Herrlichkeit Gottes ist auf seinem Volk und mit seinen Kindern. Wenn du unterwegs bist für den Herrn, die Herrlichkeit Gottes, die gleiche bei Mose, Josua und Kaleb und Aaron. Es ist die gleiche Herrlichkeit, die auch heute noch dem Volk Gottes dient. Und dich schützt und dich bewahrt. Auch wenn du siehst, was da ist, darfst du sicher sein, die Herrlichkeit Gottes ist größer und stärker, dass der Feind nicht zugreifen kann, sofern du es nicht zulassen willst in deinem Herzen. Und jetzt kommt ein ganz ernstes Wort. Es gibt immer eine Reaktion Gottes, wie wir reagieren, so reagiert er. Ich glaube, dass manche Dinge im Reich Gottes so aussehen, wie sie sind. Weil Gott sagt, dann werde ich genauso handeln, wie es hier in meinem Wort steht. Gottes Absicht war nicht, was jetzt passierte. Verstehe Folgendes. Gottes Absicht ist, das Gute zu geben, das Gute zu wirken, die Herrlichkeit erleben zu lassen. Aber wir haben sie so unterschiedlich. Und jetzt kommt die Reaktion Gottes auf der Reaktion derer, wie sie reagiert haben. Diese Männer werden nicht in das Land kommen, das ich ihren Vorfahren versprochen habe. Sie haben meine Herrlichkeit gesehen und die Wunder, die ich in Ägypten und in der Wüste getan habe. Und trotzdem haben sie mich nun 10-mal auf die Probe gestellt und sich gegen mich aufgelehnt. Keiner von denen, die mich missachtet haben, wird das Land betreten. Nur meine Diener Kaleb will ich in das Land bringen, da er das erkundet hatte. Seine Nachkommen sollen dort leben. Und jetzt kommt die Antwort. Weshalb kommt man trotz des Wortes Gottes und des Glaubens, den man hat, zu unterschiedlichen Bewertungen in den Gaben der Prophetie und der Heilung? Und dafür stehe ich nur. Ich sage dir das. Hier steht es nämlich. Denn in ihnen war ein anderer Geist. Er ließ sich nicht beehren und hat mir vertraut. Es ist eine Gottesbeziehung, die darüber entscheidet, wie Einstellungen und Aussagen zustande kommen. In ihnen war ein anderer Geist und sie ließen sich nicht beehren. Sie ließen sich nicht beehren. Und hielten fest an die Verheißung Gottes. Und deswegen erleben wir so unterschiedliche Dinge. Es ist eine Einstellungssache. Wie ich das annehmen will, so werde ich das haben oder nicht haben. Und hier kamen sie um. Und jetzt kommt die Tragik in die ganzen Geschehen mit hinein. Dass manchmal wie er in einem Augenblick der Emotionalität, nenne ich das mal, in einem Augenblick Verhalten der Spontanität, zu etwas hingerissen sein können, das nicht den Segen Gottes mit sich bringen kann, ist in der Sache drin des Lebens. Das ist für Gott kein Problem. Aber jetzt kommt der entscheidende Moment. Kommt es zu einer Neubesinnung, zu einer inneren Einkehr, zu einer klaren Umkehr, dann sagt Gott, vergeben und vergessen. Wenn diese 10 Kundschafter aus der Emotionalität und aus dem menschlich Gesehenen, verständlich auf der Seele, das da mitspielt, erschrocken noch waren, vielleicht noch in einer Art Schock, sagten, ach das, und sie hören Josef und Kaleb, wie diese das gleich Erlebte und Gesehene so bewerten mit dem Herzen Gottes, wenn diese Kundschafter gesagt hätten, ja, wenn wir das mal uns so anhören, wie die beiden das betrachten, wir verändern unsere Haltung. Wir verändern unseren Sinn. Dann sage ich dir Folgendes. Dann wären diese 10 Kundschafter am Leben geblieben und derer, die beteiligt waren, jeder hätte das Ziel erreicht. Denn die Ausgangslage war, dass jeder von denen das Ziel erreichen sollte. Ist ja auch aufgefallen, Gott hat nicht gesagt, ich schicke nur Josua und Kaleb los, wenn ich die anderen 10 mitnehme, das gibt nur Stress. Das gibt nur Auseinandersetzung. Da ist der Mose mal wieder unter Druck. Da muss der Mose sich da was weiß ich wieder schützen. Der Mose, der weiß ja gar nicht in seiner Seele da, was ihm da alles leid tut. Ich schicke nur die los, die sozusagen die Sache dann auch besser in meinem Sinne gut regeln. Merkt ihr, wie Gott ist? Er macht ja keinen Unterschied. Er sagt hier, ich gebe wieder an, Leben oder Tod. Für alle gleich. Entscheide du. Merkst du das, was Gott macht? Da ist der kein Programmierer. Da sucht er sich nicht nur die, wo das die Sache Gottes dann auch irgendwie ganz positiv macht. Er sagt, hier, hör das so das eine, wie auch das andere. Das sollst du auch, das darfst du auch. Und dann musst du entscheiden. Gottes Absicht war nicht, sie umzubringen. Das hätte er gleich machen können. Das wollte er nicht. Er wollte ihnen die Chance geben, zur Besinnung zu kommen, zum Nachdenken zu kommen. Sie wollten es nicht. Dinge geschehen nicht, weil Gott nicht tun kann oder anders getan hat, sondern weil unser Herz darüber entscheidet, wie Gott tun kann oder nicht tun kann. Und dann heißt es, die Männer aber, die Mose ausgesandt haben, um das Land zu erkunden, bestraft der Herr auf der Stelle, sodass sie tot umfielen. Sie hat nach ihrer Rückkehr schreckliche Dinge über das Land erzählt und so die ganze Gemeinde gegen Mose aufgewiegelt und zu Mose gegen ihn gebracht. Nur Josua und Kaleb blieben verschont. Ich bin davon überzeugt, dass wir die geistlichen Dinge in diesem Lande so sehen, wie sie sind, weil das geschehen ist, was hier im Worte steht. Sie fielen tot um, denn sie haben schreckliche Dinge erzählt. Es gibt Männer und Frauen in diesem Lande, die erzählen schreckliche Dinge über Prophetie und Heilung und die Gaben des Heiligen Geistes und wundern sich, warum das im Volke Gottes, im Reiche Gottes so ärmlich aussieht gegenüber manchen anderen Geschehnissen. Das liegt daran. Sie hatten schreckliche Dinge erzählt und das hat geistliche Auswirkungen, ich glaube das. Und du musst dich darüber entscheiden, wen willst du hören in der Zukunft? Hast du dir mal Gedanken darüber gemacht, und das ist eine Sache des Heiligen Geistes, nicht meine Aufgabe. Wem und was hast du in der Vergangenheit Vertrauen gegenübergebracht? Was hast du konsumiert, was hast du gelesen? Was hast du gesehen? Mit wem hast du Gespräche geführt? Was ist in deinem Natürlichsten damit auch in dein geistliches Ohr gekommen? Wer und was hat dich in der Vergangenheit beeinflusst? Du stehst heute dort, wo du bist, wie du in der Vergangenheit entschieden hast und hast dich beeinflusst. Hast du dein Land erreicht? Hast du dein Land betreten, trotz aller Widerstände, trotz aller Umstände, trotz aller Kämpfe? Hast du das, was du erwartet hast, dass es eine Zusage und Verheißung Gottes für dein Leben gibt? Hast du es erlangt? Oder wartest du immer noch? Oder hast du es schon aufgegeben? Weil dann im entscheidenden Moment dich verstanden hast, ohne Kämpfe geht es nicht. Ohne Entscheidung geht es nicht. Ohne Zusammenstehen geht es nicht. Deine Entscheidung bis heute haben über dein geistliches oder natürliches Leben mitentschieden. Nicht weil du autonom bist, sondern weil du gehört hast. und geglaubt hast. Die Frage ist, welche Zukunft willst du gestalten? Ich bleibe dabei. Ich glaube, dass es Augenblicke des Heiligen Geistes, der Erinnerung gibt, der Herausforderung, des Herausforderns, wo jeder Einzelne sich prüfen kann vor dem Herrn. Wo habe ich mich aus der Verheißung und dem verheißenen Land, das ich zu betreten erhofft habe, wegziehen lassen? Weil ich hingehört habe, wo ich nicht besser nicht hätte hinhören sollen. Wo ich Glauben hatte, aber dieser Glaube durch das, was ich dann hörte, so schwach geredet wurde, dass ich gar keinen Mut mehr hatte, für die Sache, die mich betrifft, vor Gott zu treten. Bist du enttäuscht? Aber Gott ist nicht enttäuscht über dich. Er weiß, dass du was passiert. Die Entscheidung des heutigen Morgens liegt an dir, wie du in der Zukunft gehen willst. Und achte darauf in aller Gnade und Weisheit, wohin du hörst, wem du blind glaubst, was du konsumierst. Ich war über 11 Jahre am Büchertisch der Gemeinde. Ich kannte nicht nur die Covers der Bücher, ich wusste auch, was drinnen stand. Ich weiß, dass man so und so schreiben kann. Du musst manchmal hingucken. Was willst du dir antun? So viel, wie du in dich hineinlässt, so wirst du geformt werden. Und so wirst du siegen gegen deine Riesen. Ich sprach vorgestern oder was gestern über Isabels Geist. Wer sind deine Riesen? Wer ist dein Riese, der die Angst macht? Wo ist die Frucht des Geistes? Wo ist das Erkennen, was Glaube für eine Frucht bringt? Was Gottvertrauen für einen Sieg bringt? Siehst du nur noch deine Riesen? Siehst du nur noch dein Problem? Dann hast du ein Problem. Oder glaubst du, wenn ich Gott vertraue, wenn ich mein Herz ausrichte auf ihn und wenn ich nur noch das glauben kann und möchte, was hilft, dass ich mein Land erreiche, dann wirst du siegreich sein. Sonst wirst du dein Land nicht bekommen. Und deswegen haben wir, was wir haben. Deswegen hast du das erreicht, was du bisher erreicht hast oder noch nicht erreichen konntest, weil. Und deswegen haben wir in Folge Gottes, was wir haben, weil das Herz nicht entschlossen genug war, auf ihn zu vertrauen. Er steht uns zur Seite. Die anderen sind von ihren Göttern verlassen. Die Herrlichkeit Gottes ist auf seine Kinder, auf seinem Volk Gottes. Und so wirst du siegreich sein. Und als das Volk der Israeliten hinausgeführt wurde, lass es mich auch nochmal diesen Bogen ziehen. Sie gingen aus aufgrund einer prophetischen Aussage. Mose hat gesagt, wir ziehen aus und gehen in das Land der Verheißung. Das war eine klare prophetische Aussage. Aber wir wissen, dass derer, die aus Ägypten zogen, nicht in das Land der Verheißung kamen. Mose war kein falscher Prophet. Merkst du, was hier passiert? Gott sprach prophetisch richtig. Aber die Entscheidung, die das Volk traf, hatte nicht mehr den Segen Gottes. Aber Mose war kein falscher Prophet. Und nicht mal Mose betrat das Land. Er sah es nur. Weil er im entscheidenden Moment nicht das tat, wie Gott es mir auftragt hatte, sondern dass das tat, was ihm vertraut war. Du musst dich das althergebrachte Vertraute leben. Du musst Neues vom Herrn empfangen. Neues vom Herrn erleben. Gott ehrt nicht deine Methoden, die erfolgreich erscheinen, sondern Gott ehrt das Herz. Seht ihr, wie ernst das Wort sein kann? Und wie herausfordernd auch für einen Propheten? Er sah das Land nur und er betrat es nicht, weil er im entscheidenden Moment Gott nicht gehorsam war, obwohl er so viel mit Gott erlebt hat. Siehst du, wie wir achtsam sein müssen? Du machst Gottes Erfahrung und Gottes Erlebnisse. Und sie bringen dich im Moment oben auf. Das heißt aber nicht, dass dir am nächsten Tag wiederum alles gut gelingt. Sondern du musst wieder wachsam sein und sagen, wie ist meine Einstellung Gott gegenüber? Wie ist mein Herz? Ich will mich nicht beehren lassen. Josua und Kaleb ließen sich nicht beehren, denn in ihnen war ein anderer Geist. Das heißt eine andere Einstellung, eine andere Gesinnung, eine andere Vorstellung, was Gott mit ihnen machen kann. Das ist das Entscheidende. Die Einstellung hat darüber entschieden, dass sie das Land erobern konnten und sie mussten das Land kämpfend erobern. Und haben Kriege, das wusste und so weiter. Es war ihnen dadurch nicht leichter gemacht, aber sie kamen dorthin. Während die, die auch hinkommen sollten, ich bleibe dabei. Gott will weltweit. Es gibt keine Lieblingsplätze des Heiligen Geistes. Es gibt keine besonderen Städte, wo er sich besonders wohl und gerne hat und andere, da macht einen großen Bogen. Das Wort Gottes für sein Volk ist weltweit leicht im Angebot. Aber wir sehen unterschiedliches Wirken. Das liegt an der Einstellung derer, die das gleiche Angebot haben und zu einer anderen Entscheidung kommen, als andere. Und deswegen siehst du so viel Unterschiedlichkeit am Wirken Gottes im Reich Gottes. Nur daher kommt es. Die Entscheidung, wie du deine Zukunft gestaltest, die Vergangenheit lässt sich nicht zurückholen, das ist auch gut so. Wie du deine Zukunft gestaltest, entscheidest du. Und so wirst du haben, was deine Verheißung ist. Ich bin sicher, einzelne Persönlichkeiten werden ein Land haben, wie auch immer das Land zu benennen ist, das sie haben möchten, erreichen möchten. Und du hast es nicht. Aber Gott sagt, kein Problem für ihn. Verändere dich in der Einstellung. Vertrau mir. Josua und Kaleb vertrauten. Wenn Gott uns gut ist, werden wir. Gott ist gut zu dir. Und da er der gleiche Gott von Josua und Kaleb und Mose und Aaron ist, wird auch dieser Gott dir deinen Sieg schenken, wie es den anderen geschenkt hat. Aber das hat einen, und jetzt komme ich wieder auf den Ausgang des Ganzen zurück. Der Prophet Mose hat dem Volk diese Entscheidung nicht abnehmen können, auch nicht den Kundschaftern. Ist das aufgefallen? So ist prophetische Verantwortung. Vorlegen, ein Angebot. Und dann befindest du darüber, was du daraus machst und wie du es machst. So laufen die Dinge Gottes, im Reich Gottes. Ich möchte dich ganz in aller Freiheit, die dir geschenkt ist, wie du entscheiden möchtest, so wie du es möchtest, an deinem Platz aufzustehen. Ich werde dafür beten, dass die Dinge dessen, was dir heute Morgen angesprochen hat, wie du dich herausgefordert weißt in deinem Herzen. Vielleicht hat Gott auch Gnade geschenkt, im Heiligen Geist dir das Land zu zeigen, was dir verlustig gegangen ist. Und dessen, was du nicht erreicht hast, obwohl du es wolltest. Er ist der gleiche Gott, der sagt, kehr um, verändere dich. Nimm eine andere Haltung ein. Und schau auch hin, mit wem du wie gemeinsam deinen Weg gestaltest. Achte darauf, wer in deinem Leben Einfluss nehmen darf. So wirst du wachsen, reifen und zunehmen. Oder du wirst stagnieren und schlimmstenfalls zurückfallen. So sind die Dinge durch diese Haltung geschehen im Leben von Menschen. Gott nimmt dir das nicht an. Aber er sagt, ich stehe dir zur Seite. Und ich bin mit dir. Möchtest du dich entscheiden, nach vorne blicken zu sagen, was auch immer hinter mir war, wo ich nicht richtig gewollt, wo ich vielleicht gewollt habe, aber das nicht richtig getan habe, weil ich es nicht anders wusste oder weil ich meinte, das Richtige getan zu haben. Ich will es verändern. Ich will mein Land haben. Ich will meine Verheißung sehen. Ich will meine Zusage Gottes, das in meinem Herzen liegt. Ich will es nehmen. Dann darfst du an deinem Platz aufstehen, werde ich für dich beten, dass der Geist Gottes dahin gehen wird. Jesus, ich danke dir für diesen heiligen Mund an diesem Morgen. Ich danke, dass du ein herausfordernder Gott bist, aber auch klar und deutlich machst, dass wir nicht alleine mit dem stehen, was unsere Herausforderung ist, sondern dass du uns zur Seite stehst. Ich möchte himmlischer Vater im Namen Jesus bitten, dass der Heilige Geist das Gehörte heute Morgen und für jeden sicher unterschiedlich angenommen und verstanden und auch ein Stück weit für sich gesehen, was wichtig war, durch den Herrn zu erkennen, dass das versiegelt wird im Heiligen Geist. Ich möchte bitten, himmlischer Vater im Namen Jesus, dass kein Riese und kein Nichts und Niemand, was auch immer im Leben uns begegnen kann und wird, dass das geraubt wird. Ich bitte, dass du heute Morgen eine Zuversicht und Hoffnung und Verheißung zu den Herzen derer gegeben hast, die auf ihr Land warten, es zu betreten und einzunehmen, was auch immer das im Einzelnen ist, dass sie es erlangen und erreichen. Ich bitte, himmlischer Vater im Namen Jesus, versiegel das Wort mit einem Geist der Hoffnung, mit der Kraft und der Zuversicht und dass jeder Einzelne von ihnen erlebt, deine Herrlichkeit und deine Größe, Herr, und dass du ihnen zur Seite stehst. Mach es deutlich und mach es klar, in den Phasen der Entwicklung, Herr, hin zum Land, der Verheißung, dass sie spüren, leben und erleben. Du stehst ihnen zur Seite. Himmlischer Vater, segne dein Volk, segne jede einzelne wertvolle Persönlichkeit. Möge das Gehörte Frucht bringen in ihrem Leben und den Erwartungen gemäß in das Leben kommen, wie nur du es schenken kannst, in der Kraft des Heiligen Geistes. Im Namen Jesus. Amen.